ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Zu Gast im Doppelkopf von HR2 Kultur ist der Übersetzer, der den Simplicissimus aus dem Deutsch des 17. Jahrhunderts in ein heutiges Deutsch übersetzt hat. Ich begrüße Reinhard Kaiser, Gastgeber Ruthard Stäblein. Herr Kaiser, was ist denn heute noch unterhaltsam an diesem Leben eines Vaganten und Herumtreibers, der Lust und Gräuel des Dreißigjährigen Kriegs erlebt und überlebt hat?
Alles fast. Der Witz, mit dem das Ganze erzählt wird, die Intelligenz, die in diesem Buch herrscht, der freie Geist, der da weht, das ist ein außerordentlich unterhaltsames Buch. Ich denke, das wird manchen Leser überraschen, so wie es mich, während ich das beim Übersetzen aufdeckte und für mich auch entdeckte, auch sehr überrascht hat.
Es hat mir wollen behagen, mit Lachen die Wahrheit zu sagen, lautet ein Motto von Grimmelshausen. Kann man denn über diese Gräuel, die dieser Simplicissimus erlebt in diesem deutschen Krieg, in diesem Dreißigjährigen Krieg von 1618 bis 1648, kann man über diese Grausamkeiten lachen?
Ja, das ist eine besondere Kunst von Grimmelshausen, dass das funktioniert. Ja, es ist wahrscheinlich der Trick, den Simplizianischen, den einfältigen Helden zu nehmen und in eine schreckliche Welt zu stellen, der das alles mit seinem eigenen Blick sieht, der immer ein bisschen daneben liegt, aber gleichzeitig ins Wesen der Dinge trifft. Und diese Verschiebung, die erlaubt es tatsächlich, dass dem Beschreibungen des Grauens, die in der Geschichte drin sind, durch die Komik, die gleichzeitig waltet, nichts genommen wird. Es gibt eine Stelle, die mir dafür fast symbolisch zu sein scheint, wo Grimmelshausen die Sache selbst thematisiert. Es ist kurz nachdem die ersten Massaker da passiert sind, der Hof des Knans mit dem Simplicius in der Mitte überfallen worden ist, er sich in den Wald flüchtet und dann in der Nacht noch die Schreie der gefolterten Bauern hört und gleichzeitig mitbekommt, wie eine Nachtigall singt. Und er sagt, diese Nachtigall weiß nichts von den Qualen der Bauern und singt, ja. Und mir scheint, da ist gewissermaßen auch die merkwürdige paradoxe Rolle des Schriftstellers, der einerseits mitleidet mit dem, was er beschreibt, und auf der anderen Seite doch einfach weiter singt, ja, thematisiert. Das steckt da drin. Also da sieht Grimmelshausen sich vielleicht dann auch in dieser Nachtigall.
Vielleicht sollten wir unseren Hörerinnen und Hörern von HR2 Kultur erstmal diese Figur des Simplex, Simplicius, Simplicissimus vorstellen. Sie erwähnten schon einen Begriff, ein Wort, Gnan. So wird im Vogelsberg, im Spessart, der Vater genannt. Und Sie haben auch diesen Begriff in Ihrer Übersetzung belassen. Und, wie dieser Simplicius seine Herkunft beschreibt, das wollen wir doch mal hören von unserem Sprecher von HR2 Kultur, von Felix von Manteuffel, der für uns diese neue Übersetzung von Reinhard Kaiser eingelesen hat. Und zwar stellt sich da der Simplicius selbst vor, wie er im Spessart aufgewachsen ist und wie sein Gnan eigentlich nicht ein einfacher Bauer war, sondern, wie es da heißt, ein Nobilist, also eine Art Adliger.
Er versah mich mit der herrlichsten Würde nicht allein seines Hofes, sondern der ganzen Welt, nämlich mit dem Hirtenamt. Er vertraute mir erstens seine Schweine, zweitens seine Ziegen und zuletzt seine ganze Schafherde an, auf dass ich sie hüten, weiden und vor dem Wolf beschützen sollte. Und zwar vermittels meiner Sackpfeife, deren Klang, wie Strabo schreibt, die Schafe und Lämmer in Arabien obendrein fett macht. Damals glich ich wohl dem David, außer dass der statt einer Sackpfeife nur eine Harfe hatte. Kein schlechter Anfang für mich, sondern ein gutes Omen, dass ich mit der Zeit und einigem Glück eines Tages noch ein weltberühmter Mann werden könnte.
So dieser Simplicius, der aus einem Bauernhof wohl einen Adelshof macht, Herr Kaiser.
Ja, das ist der Einstieg ins Ganze und da kriegt man schon von dem komischen Geist, der in dem Buch herrscht, allerlei mit. Ja. Der ganze Hof, der ein einfacher, schmutziger, schmuddeliger, heruntergekommenes Ding ist, wird als Palast beschrieben und alles, was da drin vorkommt, wird überhöht, wird zum Großartigsten des Großartigen gemacht. Das ist nicht mit kaltem Kupfer gedeckt, das Dach, sondern mit dem Wachsen, mit dem Kostbarsten, was uns Gott gegeben hat, mit Stroh vom Weizen her, der das liebe Brot macht. Und so wird alles genommen und so interpretiert, dass es natürlich das Großartigste vom Großartigen ist. Einer von den Methoden, mit denen Grimmelshausen Komik erzeugt.
Ja, man hat dafür den Begriff der verkehrten Welt geprägt, dass alles Kopf steht. Ja? Also das ist ja das, was man auch ja als barockes Widerspiel einer Welt bezeichnet, die aus den Fugen geraten ist.
Ja, das betrifft dann eben nicht nur die literarischen Mittel, in denen die verkehrte Welt sozusagen dann auch in paradoxen Formulierungen oder in diesen Art von Übertreibungen vorkommt, sondern das ist die Wahrnehmung der ganzen Welt, dass da eine Welt aus den Fugen geraten ist, eine verkehrte Welt, die dann mit dieser Haltung, die den Sinn schärft für das. Und ich meine, das ist wäre dann auch schon so eine Sache, die uns heute natürlich auch irgendwo irgendwas zum Klingen bringt, wenn wir nur bedenken, dass vor kurzem unsere Geldwirtschaft von den Bankern beinahe an den Rand des Abgrunds gebracht worden ist. Das hätte man sich ja vorher auch nicht träumen lassen. Da findet auch verkehrte Welt statt, ja, in einem ganz anderen Sinne. Aber trotzdem, es ist unsere Sinne sind für das auf einmal auch geschärft.
Und die Welt wird so erträglich im Grunde genommen, dadurch, dass man eine Distanz schafft und über sie lacht und diese ironischen Mittel sehr geistreich einsetzt. In diesem Eingangszitat hörten wir, dass dieses Leben eines seltsamen Vaganten, eines Herumtreibers überaus unterhaltsam sei und aber auch für jedermann nützlich. Worin kann denn da der Nutzen bestehen, wenn man über diese verkehrte Welt lacht?
Heute. Also ich meine, der Nutzen dieses Buches ist wirklich, also wahrscheinlich mit zwei Sätzen nicht zu ergründen, ja. Aber es hat so viele Facetten und es ist so reich an Einsichten, an Lichtern, die einem aufgehen, sei es über die Zeit von damals, sei es auch über die eigene Befindlichkeit in der heutigen Welt, dass man da einfach... Also einerseits eine wunderbare Geschichte, hat eine unterhaltsame Geschichte und andererseits auf Schritt und Tritt eigentlich tatsächlich auch zu Einsichten kommt und zu überraschenden Erkenntnissen. Also mir ging es tatsächlich so, während ich daran arbeitete und schon bei der ersten Lektüre, zunächst hatte ich, also es gibt so manche frommen Passagen, wo man denkt, naja, also das könnte man doch jetzt mal überspringen oder so, ja. Aber es gibt keine Seite in dem Buch, wo einem nicht ein Licht aufgeht. Und wenn das nicht so der war, dann war man selber derjenige, der nicht aufgepasst hat. Also das ist jedenfalls mein Resultat aus einer intensiven Lektüre dieses Buches. Also von daher ist das voller Nutzen und Nutzanwendungen.
Reinhard Kaiser, der Übersetzer, der Neuübersetzer dieses Simplicissimus Deutsch, also er ist jetzt Deutsch geworden, er heißt ja mit dem Nachnamen schon Deutsch in der Originalausgabe und jetzt ist er Deutsch geworden. Diese Nutzbarkeit, diese Nützlichkeit des Textes wird ja auch dadurch deutlich gemacht, dass er ja fast einem antiken Ideal hinterherhängt, nämlich erkenne dich selbst. Das ist ja nicht nur einer dieser Simplicissimus, der durch die Welt sich treiben lässt und die Welt genießt, sondern das ist jemand, der auch denkt.
Ja, der immer wieder Selbstbetrachtungen anstellt, auch über sein eigenes Leben reflektiert, allerdings nicht mit der letzten Konsequenz. Das führt dazu, dass dieser Roman eben entgegen manchen Diskussionen, die es mal gegeben hat, doch kein, wenn man so will, kein Entwicklungsroman ist. Es ist eine konsequente Entwicklung zeichnet sich da nicht ab, sondern es ist wirklich ein Auf und Ab, ein immer wieder neu austarieren und auch immer wieder erneut überrascht werden von diesen Verkehrungen dieser Welt, die dem Simplicissimus auch wieder fahren in dem Sinne. Also da ist Selbstreflexion sehr oft am Werke. Das Ganze ist ja auch geschrieben im Nachhinein. Also das ist die Haltung, das erkennt man nicht gleich am Anfang, aber die Haltung ist tatsächlich die, dass aus der Situation eigentlich am Ende eines Lebens die Erzählung geschrieben ist, allerdings dann auch immer wieder sehr in die Situation hinein und vergegenwärtigt. Also letztlich sind sehr viele Stimmen da, nicht nur die des aus dem Lebensende reflektierenden Erzählers, sondern es gibt auch viel dazwischen, zwischen der Erzählgegenwart und den einzelnen Situationen.
Vielleicht kann man das nochmal kurz resümieren. Grimmelshausen, etwa 1621, 22 in Gelnhausen geboren, hat selbst Teile dieses Romans, dieses ersten deutschen Romans erlebt. Er wurde selbst Opfer des Krieges, schon als etwa 12-Jähriger in Gelnhausen, das eine protestantische Stadt war, sind dann eben kaiserliche, katholische Truppen einmarschiert und haben diese Stadt total verwüstet. Und das ist alles selbst erlebt zu einem Teil und dann natürlich auch fantasiert, oder?
Ja, wobei man nicht immer ganz genau auseinanderhalten kann, was autobiografisch ist und was erfunden ist. Aber das ist ja immer so bei Schriftstellern. Da unterscheidet er sich nicht von heutigen und von anderen. Also es hat Leute gegeben, Herrn Könnecke, der in Anfang des 20. Jahrhunderts also versucht hat, haarklein auseinanderzuhalten und dabei was ist belegbar, was ist erfunden. Die erotische Reise nach Paris auf jeden Fall komplett erfunden. Grimmelshausen war nie in Paris. Das straft Herr Könnecke dann auch mit einer gewissen Verachtung, weil er sucht sozusagen die Realien in dem Buch. Aber er findet wirklich erstaunliche Dinge, ja. Auch gerade Passagen, von denen man gar nicht glaubt, dass die, wenn man so will, als Fakten noch nachweisbar sind, dass tatsächlich von Kroaten auf dem zugefrorenen Hanauer Stadtgraben im Winter 1635 kleine Knaben entführt worden sind, um Lösegeld zu erpressen. Das berichtet Grimmelshausen. Sein Simplicissimus erlebt dieses Schicksal und gerät so in den Krieg, ja. Weggenommen von Kroaten, die ihn dann mit in den Wald nehmen und die anderen werden wieder freigelassen gegen Lösegeld und er bleibt bei den Soldaten.
Ja, also sind bestimmte autobiografische Elemente dieses großen Dichters, dieses ersten deutschen Romanciers aus dem hessischen Gelnhausen, der dann in Hanau also selbst auch transportiert wurde und dadurch in den Krieg schon als 12-Jähriger eingezogen worden ist. Kroaten, übrigens unser Wort Krawatten, kommt von diesen Kroaten, ja, also ist auch sprachlich interessant zu betrachten. Durch ihre Übersetzung bekommt man immer wieder solche Ideen. Was heißt das eigentlich für Sie, einen Text aus dem 17. Jahrhundert zu übersetzen, Reinhard Kaiser? Darüber werden wir im zweiten Teil des Doppelkopfes von HR2 Kultur sprechen. Sie haben uns für unsere Sendung, für unsere Hörer auch eine Musik mitgebracht. Was hat Sie inspiriert? Was hängt zusammen mit dieser Übersetzung, die Sie hier geleistet haben, des Simplicissimus, Reinhard Kaiser?
Drei Musiken, die jede auf ihre Weise auch eine Übersetzung darstellt. Alle gehen auf Bach zurück. Der ist nur 9 Jahre nachdem Grimmelshausen gestorben ist, geboren worden. Aber ist ja auch ungeheuer lebendig heute. Und ich vermute nicht zuletzt deshalb, weil er eigentlich fortwährend übersetzt wird. Die drei Stücke, die ich Ihnen mitgebracht habe, sind alle insofern schon Übersetzungen, als da Bach auf dem Klavier, auf dem Pianoforte gespielt wird, dass ein Instrument und ein musikalischer Klang und ein Idiom, das Bach gar nicht zur Verfügung stand. Das ist mal das eine. Und das erste Stück, das ich Ihnen mitgebracht habe, Ferruccio Busoni, übersetzt Bach aus einem Orgelwerk, das, wenn man es original hört, ziemlich, für meine Ohren, ziemlich unscheinbar wirkt, in ein ungeheuer spannungsreiches, auch ungeheuer zärtliches und intensives Klavierstück, das nun von Samson François interpretiert wird. Thank you.
Das war das Adagio von Ferruccio Busoni nach Bach, gespielt von Samson François, auf Wunsch von Reinhard Kaiser im Doppelkopf von HR2 Kultur mit Ruthard Stäblein als Gastgeber. Ein Komponist des 20. Jahrhunderts, Busoni, reinterpretiert, übersetzt Bach aus dem 17. Jahrhundert, aus der Barockzeit, später natürlich als Grimmelshausen geboren. Sie sind selbst auch Klavierspieler, Sie spielen gerne Klavier.
Ja, deswegen habe ich das natürlich auch ausgedrückt, weil das Klavier ist mein Instrument und da habe ich, das interessiert mich natürlich am meisten und von daher sind da auch meine Sammlung an CDs und Schallplatten da eben komplett natürlich nicht, aber irgendwie reicher als für andere Instrumente.
Herr Kaiser, Sie haben ein klassisches Studium hinter sich, waren auf einem humanistischen Gymnasium 1950 geboren. Jetzt gehe ich rückwärts auf ein bisschen verkehrte Welt. Und Sie sind vor allem hervorgetreten als Lektor für den Zürkamp Verlag, dann später für die andere Bibliothek, wo jetzt auch in einer besonders schönen Ausgabe der Simplicissimus erschienen ist in Ihrer Übersetzung. Warum muss man überhaupt aus dem Deutschen ins Deutsche übersetzen? Ich darf vielleicht noch erwähnen, dass Sie eine deutsch-amerikanische Autorin immer wieder übersetzt haben, Irene Dische, aber daneben eben auch französische Philosophen, Soziologen, Michel Serres, den Historiker Georges Duby, die Soziologin aus den USA, Susan Sontag, Neil Postman. Die Latte ist sehr lang und auch hoch gelegt bei Ihnen. Aber warum muss man denn ein Werk aus dem Deutschen ins Deutsche nochmal übersetzen?
Naja, bei bestimmten Werken ist es ja unstrittig, mittelhochdeutsche Literatur. Und ich muss sagen, ich habe zum ersten Mal den Reiz des Übersetzens tatsächlich im Mittelhochdeutsch-Seminar erlebt. Ja? Und da geht es ja auch um das Übersetzen aus dem Deutschen ins Deutsche, nur dass die Sprachstufe noch vor derjenigen liegt, von der uns der Simplicissimus entgegenkommt. Also insofern habe ich mir die Frage, als sie mir gestellt wurde, hör mal, kannst du dir vorstellen, das zu machen? Eine Frage, die von Heiner Böhnke, früher Literaturredakteur des Hessischen Rundfunks, kam, der mit den Ohren des Radiomannes schon gemerkt hatte, dass dieser Roman uns langsam entrückt wird, ja, und eigentlich nicht mehr lesbar und vorlesbar ist. Der stellte mir diese Frage, Grimmelshausen, und ich habe dann gesagt, naja, das muss ich aber erstmal selber begreifen, also mir das unter diesem Aspekt auch angucken. Ich muss allerdings sagen, die Idee, aus dem Deutschen ins Deutsche zu übersetzen, das hat mir von Anfang an wunderbar gefallen, weil, es führte mich gewissermaßen auch an die Anfänge dieser Übersetzungsbeschäftigung mit Übersetzung zurück. Und für mich war das Übersetzen immer, normalerweise würden die Leute ja sagen, ist es eine Auseinandersetzung mit der Fremdsprache oder mit mehreren Fremdsprachen, wenn man sie denn hat, Französisch und Englisch in meinem Falle. Nein, ich finde viel wichtiger daran den Umgang mit der eigenen Sprache, dass das eine genuin literarische Erfahrung und eine genuin literarische Aktivität ist, die natürlich im Wesentlichen mit der eigenen Sprache zu tun hat. Man holt aus der fremden Sprache eins herüber, ein Werk, und bildet es neu in der eigenen Sprache. Ja, ich muss Deutsch können, ich muss Klavier spielen können, wenn ich Busoni interpretieren will, ja, nicht Cembalo und so weiter und so weiter. Also von daher lag mir das dann sehr nahe. Und beim Simplicissimus ist es nun tatsächlich so, dass 340 Jahre, wie das Buch alt ist, eine für die Sprachentwicklung in Deutschland zumindest eine sehr lange Zeit sind. Da sind viele Vokabeln ins Unverständliche abgerutscht und noch mehr Vokabeln sind gleichsam auf die Seite gerutscht. Das heißt, wir kennen sie heute noch, aber die haben einen Bedeutungswandel vollzogen oder durchgemacht. Und da gibt es eine ganze Menge Dinge, die tatsächlich übersetzungsbedürftig sind. Nicht jedes einzelne Wort muss übersetzt werden. Liebe kann ich weiter mit Liebe übersetzen, aber da bleibt kein Satz wie der andere.
Bevor wir da ins Detail gehen, möchte ich doch noch einen französischen Literaturwissenschaftler und Komparatisten zitieren. Paul Azard, der sagte über den Simplicissimus, es sei einer der schönsten Romane, aber von einer so tief gebundenen Saftigkeit, dass er sich als unübersetzbar
erwies. Also diese deftige, derbe Sprache, dieses Bäuerische, was da immer wieder durchkommt, dieses Schelmenhafte, dieses Schalkhafte, was eben man vielleicht auch bei Luther findet, dass er gesagt hat, ja, man muss dem Volk aufs Maul schauen, wie reden die Leute auf der Gasse, wenn man so redet wie die, dann verstehen einem die eigenen Leute, aber in einem fremden Jahrhundert ist es doch äußerst schwierig, stelle ich mir vor, solche deftigen, umgangssprachlichen Ausdrücke, wo es gar nicht mehr die Gegenstände dafür gibt, zu übersetzen.
Sie haben schon recht. Also für mich ist es auch das Problem. Ich meine, es gibt diese, wie er hier sagt, saftigen, tief gebundenen Vokabeln, die tatsächlich teilweise nicht rüberzubringen sind. Die haben einen ungeheuren Reiz, wenn man sie für sich nimmt. Allerdings, wenn sie geballt kommen, dann wird das auch zu einem Knäuel, der für einen heutigen Leser nicht mehr aufzulösen ist, wenn man so will. Ja? Nehmen Sie so ein Beispiel wie an der Fehlhalde wohnen. Ja? Das heißt so viel wie sich im Irrtum befinden. Ja, wenn man nur das hat, dann könnte man das schon nehmen und stehen lassen, ja. Aber wenn man eine ganze Menge von diesen Vokabeln hat und dann kommen noch die grammatischen Stolpersteine hinzu, kleine Dinge, die man auch über die man kurz stolpert und sich erst wieder besinnen muss, dann ist so eine Menge an sprachlichem und historischem Geröll, das einen nicht so richtig Fuß fassen lässt, da, dass das Lesen dann zu einem sehr holprigen und zaudernden Geschäft wird. Also man kommt aus dem Lesetempo heraus und kann dann jedes Rätsel für sich lösen oder man liest drüber hinweg und versteht nicht mehr alles. Luther ist auf eine gewisse Weise, die Lutherbibel ist auf eine gewisse Weise, obwohl sie 100 Jahre oder 150 Jahre älter ist, ja, im Original leichter zu lesen als der Simplicissimus. Das muss, vermute ich, damit zusammenhängen, dass die Sprache des Neuen und auch des Alten Testaments gleichsam mehr in Stein gemeißelt ist. Erstens ist es sowieso die Luther-Übersetzung, das prägende Werk für unsere eigene Sprache. Wir kennen die Bibelzitate, die haben sich auch erhalten in großer Zeit unverändert. Und Zwischentöne, Ironie, Witz und so weiter sind ja nun eher selten in der Bibel. Also das heißt, es ist eine eindeutigere Art von Sprache. Und deswegen scheint mir, das ist wohl ein Grund dafür, dass der Simplicissimus uns schneller und weiter entrückt ist, sogar als die Bibelübersetzung von Luther.
Ja, vielleicht kann ich von meiner eigenen Leseerfahrung sprechen. Ich habe gerne auch die DTV-Klassiker-Ausgabe gelesen, aber gemerkt, nachdem ich Ihre Übersetzung gelesen habe, wie oft ich mich doch da getäuscht hatte. Zum Beispiel drillen, die Bauern werden gedrillt. Dachte ich natürlich, das ist ein militärischer Drill. Das ist aber quälen, foltern oder reiteln, kennt man gar nicht mehr, für drehen oder Bengel ist ein Strick. Also man liegt da doch knapp daneben oder völlig vorbei am Sinn des Textes. Vielleicht können wir noch mal eine Stelle hören, die Felix von Manteuffel liest, wo solche Ausdrücke vorkommen, die aber in ihrer Übersetzung völlig verständlich klingen.
Nun erst fing man an, die Feuersteine von den Pistolen ab und statt ihrer die Daumen der Bauern hineinzuschrauben und die armen Kerle so zu foltern, als wollten sie Hexen verbrennen, wie sie denn auch einen von den gefangenen Bauern in den Backofen steckten und mit Feuer hinter ihm her waren, obwohl er noch gar nichts gestanden hatte. Einem anderen banden sie ein Seil um den Kopf und drehten es mit einem Knebel so zusammen, dass ihm das Blut zu Mund, Nase und Ohren herausspritzte. Kurz, jeder hatte seine eigenen Erfindungen, um die Bauern zu peinigen, und so bekam jeder Bauer seine eigene Marter. Nur mein Gnan hatte, wie mir damals schien, großes Glück, weil er mit lachendem Mund gestand, was andere unter Schmerzen und jämmerlichen Wehklagen sagen mussten. Diese Ehre wurde ihm ohne Zweifel deshalb zuteil, weil er der Hausvater war. Sie setzten ihn zu einem Feuer, fesselten ihn so, dass er weder Hände noch Füße regen konnte, und rieben seine Fußsohlen mit angefeuchtetem Salz ein, dass unsere alte Geiß ihm wieder ablecken und ihn dadurch so kitzeln musste, dass er vor Lachen beinahe geplatzt wäre. Es klang so fröhlich, dass ich, um ihm Gesellschaft zu leisten oder weil ich es nicht besser verstand, von Herzen mitlachen musste.
Herr Kaiser, das ist ja wieder ein schönes Beispiel auch für diese Lust an der Grausamkeit. Also einer wird gedrillt oder wie Sie jetzt übersetzten, gequält. Das ist der Gnan, der Vater oder Pseudovater von Simplicius, dieser Bauer aus dem Spessart. In dem Textstück kamen im Original sehr viele lateinische oder Fremdwörter wie Histori, Inventio vor. Das haben Sie alles dann eben, jetzt sage ich mal, etwas polemisch geglättet. Bei Ihnen heißt es dann nicht mehr Histori, sondern Geschichte. Inventio ist dann die Erfindung.
Ja, wobei ich, das war, das, also Latein, das Lateinisch, das Auftauchen von lateinischen Fremdwörtern im Text von Grimmelshausen war ein Problem. Also ich habe zuerst relativ viel stehen lassen, weil ich auf keinen Fall den Eindruck erwecken wollte, als wenn der des Lateinischen nicht mächtig wäre oder dieser Brocken jedenfalls, die verwendet er reichlich und häufig und hat damit, erzeugt damit natürlich auch eine bestimmte Wirkung. Also eine Bildungssprache wird dann da vorgestellt. Und ich habe die nicht vollkommen zum Verschwinden gebracht, aber ein bisschen mit Rücksicht auf den nicht mehr so sehr des lateinischen kundigen Leser von heute, das ein bisschen reduziert, aber manches auch stehen lassen. Also das sind dann so strategische Überlegungen, die man macht. Weil ich möchte natürlich nicht den Eindruck erwecken, als wenn dieses Element, diese Sprache, so wie ich ja auch die derben Sprachen, also Scheißen und Arschlecken und was weiß ich, das kommt ja auch alles vor. Und der Reiz dieses Buches besteht daraus, dass der wirklich den ganzen Bogen schließt, von den ordinärsten Worten bis zu Hochsprache, bis zu Latein, bis zu Gebet. Und dieses ganze, der ganze Sprachkosmos muss ja auch präsent sein in der Übersetzung.
Was uns natürlich sehr freut, uns Radiomacher, weil das dadurch hörbar wird. Also das Sperrige wird jetzt etwas geglättet. Fremdwörter kommen zwar vor, sie verwenden auch Diskurs und gerade da hat es natürlich heute einen ganz anderen Klang. Diskurs hieß in der Zeit vermute ich mal nur Rede und heute hat es fast so einen postmodernen Touch, aber es bekommt eine neue ironische Qualität, auch durch solche Anspielungen.
Also ich habe manchmal auch, und das sind natürlich auch, also man geht ja nicht nur hin und vergegenwärtigt die alte Sprache, also holt sie in die Gegenwart, sondern gelegentlich, und das sind natürlich auch dann freudige Augenblicke für den Übersetzer, bereichere ich mich an dem alten Text und glaube oder hoffe damit auch unsere Sprache gewissermaßen wieder zu bereichern. Nämlich da, wo Wortspiele dann doch rüberkommen. Ja, das geht ja gelegentlich. Also Grimmelshausen macht zum Beispiel das Wortspiel auf verbessern. Das Gegenteil von verbessern ist verbösern. Also schlecht machen, bös machen, ja, verbösern, ja, das habe ich gelassen, nachdem ich mir das überlegt habe. Eigentlich wäre das auf der Liste der Sachen gewesen, die zum Verschwinden zu bringen sind. Und ich muss zugeben, das ist der Job des Übersetzers, er muss vieles von diesen schönen Dingen zum Verschwinden bringen, damit der Text gegenwärtig wird. Wenn man das alles im Original, muss man das Original lesen, ist klar. Aber manchmal kann man die Sachen auch stehen lassen und dann sich erfreuen und an solchen Sachen dann auch bereichern. Oder ein Beispiel, steht da und staunt wie die Katze vor dem neuen Scheunentor. Ja, ist uns auch als Redewendung nicht mehr geläufig, aber wir begreifen, was gemeint ist. Und dann kann man das auch mal getrost einbauen in so einen neuen Text. Ja.
Was haben Sie als zweite Musik mitgebracht, Herr Reinhard Kaiser, im Doppelkopf von H2 Kultur? Auch, ich vermute, Sie haben es ja schon angedeutet, auch wieder ein Beispiel der Übersetzung.
Noch eine musikalische Übersetzung. Aus dem Werk von Johann Sebastian Bach, einer von den Hits von Bach, dritter Satz des italienischen Konzerts, in einer modernen Übersetzung von Gabriela Montero, eine Improvisation, die aus den Motiven gemacht hat. Thank you.
Das war Gabriela Montero, die ein Stück von Bach interpretierte im Doppelkopf von H2 Kultur mit Reinhard Kaiser als Gast, Gastgeber Ruthard Däblein. Gabriela Montero interpretierte im Grunde genommen eine Partitur. Kann man das auch übertragen auf das Sprachgebilde, auf Sprachwerke im Allgemeinen? Es gibt ein Original, aber viele Übersetzungen. Es gibt eine Partitur, aber viele mögliche Interpretationen.
Ja, ich denke, Übersetzen ist in jedem Falle Interpretation. Es ist nicht so, wie wir das in der Schule glauben, begreifen zu können, dass es die eine Einser-Übersetzung gibt aus einem lateinischen Text, die so ist und nicht anders. Und das ist dann die einzig und die erstrebenswerte eine Lösung.
Das geht natürlich nur mit großen Klassikern, möchte ich mal jetzt behaupten. Mit irgendwelchen Nebenwerken, da hat man sich schnell zu Ende interpretiert. Der Reiz besteht natürlich bei solchen großen Werken wie diesem ersten deutschen Roman, dem Simplicissimus von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, der da eben 340 Jahre alt ist und eine immense Wirkung in der deutschen Literatur hatte, immer wieder neu bearbeitet wurde, auch verstümmelt, auch falsch verstanden wurde.
Naja, also eine Übersetzung in dem Sinne, wie ich das gemacht habe, hat es wohl noch nicht gegeben. Und es war sehr interessant, bei den Vorbereitungen für diese Arbeit bin ich auf eine Bemerkung gestoßen in der Rowohlt-Monographie, die Grimmelshausen vor mehr als 30 Jahren gewidmet worden ist, wo der Autor Kurt Hohoff schreibt, eine Übersetzung von Grimmelshausen Simplicissimus ist nie gemacht worden, wie sie wäre dringend zu wünschen. Vor mehr als 30 Jahren geschrieben. Und das war für mich schon eine Art von Bestätigung. Also ich habe mich, indem ich das übersetzt habe, tatsächlich zu dem deutschen Text so verhalten, wie ich mich zu einem französischen oder zu einem englischen Text verhalte, jeden Satz so getreu wie möglich in eine, ja, wie man da so, also das ist so das, der Übersetzer-Jargon dazu, wirkungsäquivalente neue Fassung gebracht, ja, das Witzige soll wieder witzig sein, das Anstößige anstößig und das Drastische drastisch und so weiter. Und da wird nicht gekürzt und da wird nicht zensiert und da wird nicht verharmlost, ja, wie es für zahllose Schulbücher passiert ist mit Grimmelshausen oder für jene Editionen, die dann tatsächlich ad usum Delphini als Jugendbuch dann auch verwendet worden sind.
Es gab ja nicht nur Verstümmelungen, es gab auch Verherrlichungen oder einseitige Interpretationen. Ich möchte mal eine zitieren, Thomas Mann in seinem Vorwort zur schwedischen Übersetzung von 1944. Ein Erzählwerk von unwillkürlichster Großartigkeit, bunt, wild, roh, amüsant, verliebt und verlumpt, kochend von Leben mit Tod und Teufel auf Du und Du, eine sehr schöne Formulierung, mit Tod und Teufel auf Du und Du, zerknirscht am Ende. Da wird ja nur dieses Derbe eigentlich hervorgehoben, aber dass es eben auch eine Chronik war und dass es doch etwas, was uns vielleicht möglicherweise heute fremd ist, auch was Erbauliches hat, nämlich, dass dieser Simplicissimus am Ende ja dann doch zum Einsiedler wird, was von Anfang an schon mal sichtbar war. Er wird ja von einem Einsiedler erzogen. Da fehlen ja ganz gewichtige Momente, oder?
In der Darstellung von Thomas Mann meinen Sie jetzt?
Ja.
Ja, gut, also das muss man, vielleicht muss man den Text auch in eine Relation stellen. Ich meine, das sind 10 Zeilen, ein kurzes Vorwort zu einer schwedischen Übersetzung, zur ersten schwedischen Übersetzung des Simplicissimus. Und für so einen kurzen Text steht da schon eine Menge über den Simplicissimus drin. 1944 geschrieben, ja. Zu einer Zeit, wo Nazis, Nazi-Germanisten hingegangen sind und in dem Simplicissimus und in seiner Haltung einen Landsknecht entdeckt haben, der denen im Grunde sozusagen Modell stehen sollte für einen SS-Mann. Mhm. Also das, da gibt es sehr eigenartige Interpretation gleichzeitig. Ja.
Sie spielen an auf diese deutsche Utopie, wo eben Jupiter da dem Simplicissimus begegnet und dann auch von einer Vereinigung Deutschlands ohne Zölle spricht, also es ist ja auch eine positive
Utopie. Und von einem deutschen Helden, der ein Schwert schwingt, mit dem er in einem Augenblick 2000 Köpfe abhacken kann, ohne dass die Soldaten es überhaupt mitbekommen.
Also aber der gleichzeitig auch Läuse hat, also es ist immer ironisiert.
Absolut, und aber die Nazis hatten da keinen Sinn für Ironie, sondern das sollte jetzt 1:1 sein. Der deutsche Held war dann, und da gibt es einen Germanisten, der hat das in einem sehr denkwürdigen Zitat dann auch angepriesen, der deutsche Held kam dann tatsächlich, und man meint niemand anders als jenen machtergreifenden Adolf Hitler, ja, in dem deutschen Helden wiederzuerkennen. Und Grimmelshausen wird dann zu einem großen, also es ist absurd, ja, in dieser Utopie. Aber so funktioniert dieser Text. Also der lässt wirklich sehr viel zu. Grimmelshausen traut sich eine ganze Menge, ja, nimmt auch Utopie, Gewaltdarstellung, und es gibt ja selbst noch in den wie Nachzügler daherkommenden Reisekapiteln am Ende dieses Buches, gibt es mal irgendwo in dieser kurzen Zeit, wo Simplicissimus sogar bis Moskau kommt, gibt es eine Passage, wo es um eine Schlacht geht mit Tataren, glaube ich, die da vor Moskau angekommen sind. Simplicissimus ist in Moskau, um Pulvermühlen aufzubauen. Ja? Und da ist noch mal eine halbe Seite, von der auch die Forschung sagt, Simplicissimus im Blutrausch. Also da hackt er Köpfe ab und macht und tut, und man hat so von dem, was man da glaubt, dem Autor unterstellen zu können, an Emotionalität, die in diese Szene eingewandert ist, da hat man das Gefühl, da arbeitet er nochmal an eigenen Kriegserfahrungen bei dieser Sache.
Und gleichzeitig, und das finde ich das Interessante an diesem Simplicissimus, dass das nicht so eine Schwarz-Weiß-Malerei ist. Gleichzeitig will er Simplicissimus sich in Moskau nicht konvertieren lassen. Er will nicht zum russisch-orthodoxen Glauben übertreten. Er hat überhaupt eine Vorstellung davon, dass Religion sich auch mit Vernunft vereinigen sollte. Oder eine andere Figur, Olivier, ist eigentlich ein grundauf böser, schlechter Mensch. Aber dem lässt Grimmelshausen auch eine Kritik an der Religion oder an dem Katholizismus oder an den Kirchgängern formulieren. Und das finde ich, dieses Schillernde, ja, ist doch eigentlich das Spannende.
Das ist eben das wirklich Große an diesem Buch, dass da vieles zugelassen wird und keiner immer recht hat. Es gibt keinen, der immer recht hat. Jeder ist mal unrecht, und selbst die Finstersten haben doch mal die Möglichkeit, etwas zu sagen, was man ernst nehmen muss, wie dieser Olivier. Und sonst tatsächlich, also die Neugier auf vieles, auch das Zutrauen, dass irgendwo doch Verstand in diese Welt kommen kann, ja, in dieser Utopie, die teilweise so Züge hat, die uns unwillkürlich an Nazi-Gedanken erinnern, ja, kommt auch der Gedanke vor, dass man die Führer der Religionen, die sich hier aufs Blut befehden, nach dem Muster des Katholizismus in ein Konklave sperren soll und so lange einsperren, bis sie sich geeinigt haben. Das ist eine schöne Sache, ja. Also die sollen sich dann einigen und sollen zur Not auch nichts mehr zu essen bekommen, bis sie sich wirklich geeinigt haben. Allerdings dann schlägt es auch wieder um. Dann heißt es nämlich dann auf einmal, und wenn die sich einmal geeinigt haben, dann soll sich bei Strafe, ich weiß nicht, der Enthauptung oder irgendwas, jedenfalls auch jeder dran halten. Das ist natürlich jetzt wieder eins zu viel. Aber so geht das. Es stehen überall auch Enden über, wenn man so will. Ja, Loose Ends in diesem Roman.
In jedem Fall eine Kampfschrift gegen Fundamentalisten jeglicher Couleur und ein Pamphlet für Ironie. Und wie ich finde, es gibt von Herbert Heckmann, der unseren Hörern auch noch vertraut sein könnte, älteren Hörern zumindest. Und der sagte mal, Simplicissimus, der Roman, droht zu einem Gelehrtenobjekt zu werden, wo er doch ein Volksbuch war. Der Simplicissimus wurde zu einem biederen, erbaulichen Abenteuerbuch, zusammengestutzt, gereinigt, verdünnt und vereinfacht, als ob dem Volke Literatur nur in homöopathischen Dosen geboten werden könnte. Ich finde, durch die Übersetzung von Reinhard Kaiser hat jetzt die deutsche Literatur wieder ein Volksbuch gewonnen. Und vielleicht zum Abschluss, der Simplicissimus hatte ja auch eine gewaltige Wirkung. Wenn man im 20. Jahrhundert jemanden zitieren würde, wäre das sicherlich Günter Grass, oder?
Grass natürlich, also die Blechtrommel vor allen Dingen. Eigentlich, ich meine, thematisiert hat er ihn und lässt ihn auftreten, den Grimmelshausen, in seinem das Treffen in Telgte als Herrn Gelnhausen, ja. Aber interessant ist auch, dass er den da, und das ist sehr, sehr passend und zutreffend, glaube ich, auch als ein Außenseiter auftreten lässt. Also die gelehrten Dichter, die alle die Universität besucht haben, die da zusammenkommen und da so ein Treffen, also die bilden ja ihrerseits eine Gruppe 47, nämlich 1647, und da beraten, die fühlen sich alle weit erhaben über diesen Gelnhausen, aber sprich Grimmelshausen, aber er ist doch derjenige, der auch den Leser am meisten interessiert in dieser Gruppe, merkwürdigerweise. Aber so ein Außenseiter scheint Grimmelshausen auch gewesen zu sein in seiner Zeit. Und dann muss man ja sagen, wenn man denn so fasziniert von diesem Roman ist und dann die anderen Werke anguckt, muss man sagen, es ist schon sehr lesenswert. Ja, also auch die Trutz Simplex, die Geschichte von der Landstürzerin Courage, aber auch innerhalb von Grimmelshausens Werk steht dieser Simplicissimus solitär da, also in seinem Rang, in seiner Größe. Und auch am Ende ja, das ist ja auch, also von wegen Kürzen und Verstümmeln, ja. Wir haben ja nun, ich habe ja nun das komplette Buch übersetzt, die 6 Bücher inklusive der Continuatio, die da hinten tatsächlich ins Literarische experimentieren. Na, ich würde jetzt nicht, man darf nicht sagen ausartet, sondern das ist nämlich noch das Große an der ganzen Geschichte, dass da zwar Wiederholungen von Motiven und alles Mögliche passiert, aber dass man auf einmal das Gefühl hat, dieser Grimmelshausen, der hat sich in seinem Schreiben, ist sich seiner Sache auf dem, mit dem Drahtseilakt schreiben, in diesen Augenblicken so sicher, dass er auf einmal sagt, jetzt probiere ich mal alles aus, was man mit Worten und mit einer Feder auf Papier zu Wege bringen kann. Und macht die sonderbarsten Dinge in diesem letzten Kapitel der Continuatio.
Reinhard Kaiser im Doppelkopf von HR2 Kultur, Gastgeber Ruthard Stäblein. Durch seine Aneignung von Grimmelshausen wurde Kaiser für mich zu einem Grimmelshäuser. Er löste nämlich viele Verständnisschwierigkeiten, tilgte auch manchen falschen Freund aus dem 17. Jahrhundert, und er hat es geschafft, eben aus diesem Buch, das nur noch Gelehrte gelesen haben, ein Buch für Herrn Omne zu machen, pro Omnibus, für alle, ein Buch für jedermann, ein Volksbuch. Ich bedanke mich bei dem Grimmelshäuser Reinhard Kaiser für dieses Gespräch. Zum Abschluss noch ein Musikstück, das einem Hörer oder Leser von Grimmelshausen gefallen könnte. Reinhard Kaiser in jedem Fall gefällt.
Ja, jetzt sind wir beim Jazz angekommen. Friedrich Gulda aus der Welt Bachs, wahrscheinlich doch auch das wohltemperierte Klavier und das Präludium in C-Dur, das ganz am Anfang dieses wohltemperierten Klaviers steht. Präludium in Fuge von Friedrich Gulda. Thank you.
Interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.